Übersetzung.
Shukadev Goswami fuhr fort:
O Maharaj Parikshit,
als die Yamala Arjuna Bäume zu Boden stürzten,
eilten alle Kuhhirten aus der Nachbarschaft herbei, da sie das furchterregende Krachen vernommen hatten und befürchteten, Blitze hätten eingeschlagen.
Es gibt keine Erläuterung zu diesem Text, deswegen gehen wir geschwind weiter.
Bum yam nipatito tatra tatrisho jamalarjuna babramus tat avigyaya lakshyam patanakaranam. Übersetzung.
Als sie bei den Yamala Arjuna Bäumen anlangten, sahen sie, dass diese zu Boden gestürzt waren, und sie gerieten in große Verwirrung, da sie, obwohl die Bäume für jeden sichtbar am Boden lagen, nicht herausfinden konnten, warum sie umgestürzt waren. Erläuterung. Die Kuhhirten zogen alle Umstände in Erwägung und fragten sich, ob Krishna die Bäume umgerissen habe. Er befand sich jedenfalls am Ort des Geschehens und laut der Aussage seiner Spielkameraden
hatte er die Bäume umgerissen. Stimmte dies wirklich oder waren es nur Geschichten? Die Kuhhirten waren unschlüssig.
Vers 3.
Ulukalam vikashantam dana bhadam chabalakam kasyedam kuta ashayam Utpata itikataraha. Übersetzung. Krishna war mit einem Strick an den Ulukala, den Mörser, gebunden, den er hinter sich herzog. Aber wie hätte er die Bäume niederreißen können? Wer war nun tatsächlich dafür verantwortlich? Aus welchem Anlass war dies geschehen? Die Kuhhirten dachten über all diese erstaunlichen Umstände nach und waren unschlüssig und verwirrt. Erläuterung. Die Kuhhirten waren sehr aufgeregt, denn schließlich hatte der kleine Krishna zwischen den beiden Bäumen gestanden. Und wenn sie durch Zufall auf ihn gestürzt wären, wäre er erschlagen worden. Doch er stand unverletzt da, obwohl die Bäume umgefallen waren. Wer war also für all dies verantwortlich? Wie hatten sich diese seltsamen Dinge ereignen können? Diese Überlegung stellten einen der Gründe dar, warum die Kuhhirten aufgeregt und verwirrt waren. Trotzdem waren sie auch erleichtert, denn sie dachten, dass Krishna durch Zufall von Gott gerettet worden sei, sodass ihm nichts passiert war. Zufall. Der höchste Herr hat dafür gesorgt. Bala Ucho Anineti Diryakatam Ulukalam Vikarshata Madhyagena Purushavapyachakshami. Daraufhin sagten alle Kuhhirtenjungen, das hat Krishna gemacht. Als er zwischen den beiden Bäumen durchging, legte sich der Mörser quer. Krishna zerrte den Mörser hinter sich her, woraufhin die beiden Bäume zu Boden stürzten. Dann kamen zwei schöne Männer aus den Bäumen hervor. Das haben wir mit unseren eigenen Augen gesehen. Erläuterung. Krishnas Spielkameraden wollten Krishnas Vater erklären, was sich genau zugetragen hatte. Und zu diesem Zweck erzählten sie ihm nicht nur, dass die Bäume umgerissen wurden, sondern auch, dass zwei schöne Männer aus ihnen hervorgekommen waren. Das hat sich alles zugetragen, sagten sie. Wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Aufgrund von starker väterlicher Zuneigung konnten die Kuhhirten allen voreinander nicht glauben, dass Krishna fähig gewesen wäre, die Bäume auf so unglaubliche Art und Weise zu entwurzeln. Sie schenkten daher den Worten der Knaben keinen Glauben. Einige der Kuhhirten allerdings waren unschlüssig. Es wurde vorausgesagt, dass Krishna Narayan ebenbürtig sein würde, dachten sie. Es könnte also durchaus sein, dass er es doch getan hat. Erläuterung. Einerseits erschien es unmöglich, dass ein kleiner Junge wie Krishna die Bäume hätte niederreißen können, aber trotzdem waren die Kuhhirten im Zweifel, denn es war ja vorausgesagt worden, dass Krishna Narayan ebenbürtig sei. Die Kuhhirten wussten also nicht, was sie von der Sache halten sollten. Als Nanda Maharaj sah, dass sein Sohn mit Stricken an den hölzernen Mörser gebunden war und ihn hinter sich herzog, lächelte er und befreite Krishna von seinen Fesseln. Nanda Maharaj wunderte sich, wie es möglich war, dass Yashoda, Krishnas Mutter, ihr geliebtes Kind auf solche Weise gefesselt hatte. Krishna tauschte liebevolle Gefühle mit ihr aus. Wie hatte sie also so grausam sein können, ihn an den hölzernen Mörser zu binden? Nanda Maharaj verstand diesen Austausch von Liebe und deshalb lächelte er und befreite Krishna. Mit anderen Worten, wie Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, ein Lebewesen durch fruchtbringende Handlung bindet, so bindet er Mutter Yashoda und Nanda Maharaj durch elterliche Zuneigung. Das ist sein Spiel. Die Gopis pflegten zu sagen, wenn du tanzt, mein lieber Krishna, werde ich dir eine Süßigkeit geben. Mit solchen Worten oder indem sie in die Hände klatschten, ermunterten alle Gopis Krishna zum Tanzen. Und obwohl er die allmächtige, höchste Persönlichkeit Gottes ist, pflegte er dann zu lächeln und tanzte, so wie sie es wünschten. Als sei er eine hölzerne Puppe in ihren Händen. Manchmal sang er auf ihr Bitten hin mit lauter Stimme etwas vor. Auf diese Weise ließ sich Krishna völlig von den Gopis beherrschen. Manchmal trugen Mutter Yashoda und ihre Gopi-Freundinnen Krishna auf. Bring diesen Gegenstand oder bring jenen Gegenstand. Manchmal befahlen sie ihm, ein hölzernes Brett, Holzschuhe oder einen hölzernen Messtopf zu bringen. Und wenn Krishna von den Müttern einen solchen Befehl erhielt, versuchte er, die gewünschten Sachen zu bringen. Manchmal jedoch tat er so, als sei er nicht imstande, die gewünschten Dinge aufzuheben. Er berührte sie dann einfach und blieb vor ihnen stehen. Und um seinen Verwandten Freude zu machen, pflegte er sich mit seinen Armen auf den Oberkörper zu schlagen, um dadurch zu zeigen, dass er eigentlich genügend Kraft besaß. Rein Gottgeweihten auf der ganzen Welt, die die Taten der höchsten Persönlichkeit Gottes Krishna verstehen konnten, zeigt er, in welch großem Ausmaß es seinen Geweihten, seinen Dienern möglich ist, ihn zu bezwingen. Auf diese Weise vergrößerte er durch seine Kindheitsspiele die Freude der Brajvasis. Brajvasis, sagen wir. Brajvasis. Erläuterung. Dass Krishna wie ein Kind handelte, um die Freude seiner Geweihten zu steigern, war ein weiterer transzendentaler Spaß. Er zeigte diese Taten nicht nur den Bewohnern von Vrajabhumi, sondern auch anderen, die von seiner äußeren Kraft und Macht bezaubert waren. Sowohl die inneren Gottgeweihten, die einfach nur in Liebe zu Krishna eingetaucht waren, als auch die äußeren Gottgeweihten, die von seiner unbegrenzten Entschuldigung. Sowohl die inneren Gottgeweihten, die einfach nur in Liebe zu Krishna eingetaucht waren, als auch die äußeren Gottgeweihten, die von seiner unbegrenzten Kraft bezaubert waren, erfuhren von Krishnas Wunsch, sich seinen Dienern unterzuordnen. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simadevakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pacharine Nivasesa Sonyavari Paskatyari Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shila Deva Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jeev Jago Gaura Chandra Bole. Für die Textanschreiber, wir machen vor Text 10 in respektvoller Haltung Halt. Also morgen ist Text 10 an der Reihe. Dies ist eines der vielen transzendentalen Spiele, mit denen Krishna seine Geweihten erfreut. Krishna hat viele transzendentale Spiele ausgeführt. Eins möchte ich erzählen und diese Geschichte möchte ich dir widmen, Sita. Die Geschichte ist für dich zum Weitererzählen und zum Merken. Nicht?
Diese Geschichte handelt von Krishna in diesem Alter. Gottgeweihte diskutieren die verschiedenen Spiele Krishnas, während er sich auf verschiedenen Altersstufen befindet, durch. Und dies ist eine Geschichte von Krishna, der, als er ungefähr so alt war wie Bhima, gerade so das Alter, voller Unrast, voller Dynamik und ein bisschen verschmitzt. So, Krishna pflegte in diesem Alter immer in die Häuser der Gopis zu gehen und Butter zu stehlen. Das machte Krishna. Wo immer die Butter war und der Joghurt, er fand sie heraus durch die Ausstrahlung, die von seinem transzendentalen Körper ausging, konnten die Gopis nichts in der Dunkelheit vor ihm verbergen. Und er machte dann mehrere Anstalten, um es zu kriegen. Und manchmal nahm er einen Stock und haute so lange auf den Joghurttopf, der oben hing. Die hatten ja schon Angst, dass er kommen würde. Deswegen hängten sie die Joghurttöpfe so in den freien Raum herunter. Haute, bis der einen Sprung kam, und dann legte er sich darunter und das platschte dann über sein Gesicht. Das war Krishnas Lieblingsvergnügen. Ne? Sehr, sehr, sehr verschmitzt im Grunde genommen. Eigentlich ungezogen. So, das war Krishna. Solche Dinge machte Krishna. Wenn er genug hatte, dann riefen die Affen von Vrindavan herbei und verteilte den Joghurt. Und wenn die genug. Und dann wurde er manchmal auf frischer Tat ertappt, aber dann sagte er einfach den Gopis, den älteren Gopis, seht mal, so schlecht ist euer Joghurt und eure Butter, dass nicht mal die Affen mehr von Vrindavan das essen, denen die völlig übersättigt waren. So schlecht ist das. Und dann lachte er, katschte in die Hand und rannte weg mit voller Kraft. So, die Gopis waren sehr beglückt über diesen transzendentalen Krishna, diesen ungezogenen Krishna. Und manche von ihnen beteten zu Narayan, dass Narayan doch Krishna vorbeischicken möchte, dass er in ihrem Haus diese Butterstehlaktivitäten ausführten. Sie gingen in den Tempel und verehrten Narayan, bitte, du bist der Kontrollierer aller Aktivitäten und aller Personen in dieser Welt und jenseits davon, mach du es, dass Krishna vorbeikommt und uns die Butter klaut. Das bringt so Spaß, das zu sehen. So, eine dieser Gopis betete zu Narayan, und tatsächlich am nächsten Tag, Krishna ist ja der ursprüngliche Narayan, hatte ihre Gebete gehört, sah sie wie an der Tür, sie guckte so spät so am Fenster, da hat sich doch was geregt, und sah sie, wie Krishna um sich schaute und total vorsichtig schaute, ob die Luft rein war. Ja. Und dann schlich sich Krishna durch die Türe hindurch und fand mit der, also mit großer Präzision, den Buttertopf. Und dann fing er an, die Butter auszuschlecken. So, als er um sich schaute, fuhr er plötzlich erschreckt zusammen. Was er nämlich sah, war sein Spiegelbild in einer der Säulen, die aus Diamanten bestand. Ihr müsst verstehen, obwohl die Bewohner in Vrindavan sehr einfach lebten, hatten sie doch alle transzendentalen Reichtümer. Und die Säulen befanden sich zum Teil aus Diamanten. So wie er da reinschaute, merkte er, huch, hier ist ja noch jemand anderes da. Und um den anderen Jungen zufriedenzustellen oder zu besänftigen, nahm Krishna seine Hand mit dem Butter und schmierte sie auf die Säule, so in die Mundgegend. Und sagte dann zu seinem Spiegelbild, also, wir sind im Grunde genommen Freunde, Bruder, tu mich hier ja nicht anschwärzen, hier hast du auch Butter.
gib dich damit zufrieden. Nicht? So die, als die Gopi das sah, musste sie lachen und quietschte so hinter der, aus ihrem Versteck heraus. Nicht? Und das merkte Krishna. So, um die Freude seines Geweihten zu vergrößern, die Freude der Gopi noch zu vergrößern, wurde er plötzlich voll mit großer Angst. Und er blickte, weil er hatte das Schnaufen gehört, das Prusten sagt man, glaube ich, nicht? Das Prusten gehört. Und deswegen blickte er um sich. Zuerst dachte er, sein Spiegelbild, der Junge hätte ihn angeschwärzt, aber dann lief er, also kann sich das gut, war genau in dem Alter von Bhima. Ihr wisst, wenn Bhima was ausgefressen hat und dann seine Zielgerade einnimmt, nicht, dann hält ihn nichts mehr auf, wenn er seine gerade Fluchtgerade erwischt. So rannte Krishna in der Fluchtgeraden weg, nicht, und die Gopi, die dachte, mal sehen, was ich tue, was sich abspielt, wenn ich ihn jetzt fange. Und so lief sie hinter ihm her und fing ihn ein. Und dann war Krishna voller Sorge und sagte, oh no, ich tue es nie wieder. Ich tue es absolut nicht wieder. Ehrenwort. Er sagte, das kennen wir schon, sagte die Gopi, deine Ehrenworte, die gelten überhaupt nichts. Ich werde dich jetzt zu Mutter Yashoda bringen, mich intensiv beschweren über dich, sodass da endlich mal Maßnahmen gegen dich eingelenkt werden. So geht das ja nun nicht weiter. Gehst immer in die Häuser der Gopis und brichst die Joghurt- und Buttertöpfe auf und dann verschmierst du das. Guck dir mal an, was du für ein kleines Schweinchen bist. Hier ist alles voll. So, die Gopi nahm dann Krishna und zog ihn so hinter sich her. Und Krishna wollte nicht mit. Es war ihm fürchterlich peinlich, jetzt zu Mutter Yashoda gebracht zu werden. Das wollte er absolut nicht. Und er wurde hinterhergezogen. So. Die Gopi kam also zu Mutter Yashoda in großer transzendentaler Ekstase und sagte, hier, was ich dir bringe, den Dieb von Vrindavan, den Butterdieb. Mutter Yashoda sagt, es kann nicht sein. Krishna liegt friedlich bei mir zu Hause im Bett. Es ist schon um diese Zeit ist er nicht mehr aktiv. Da ist er am Rasten. Und sie ging hin und sah tatsächlich Krishna, der friedlich schlummernd und lächelnd da saß. Nur eine Butterspur war auf dem Mund. Aber das konnte ja auch von der Butter von zu Hause sein. So, sie ging also, Krishna liegt da. Genau, sagte die Gopi, ich habe dir den Butterdieb, ich habe ihn auf frischer Dieb beim Diebstahl ertappt. Ich habe ihn überführt sozusagen. Und jetzt habe ich ihn hinter mich gebracht. Und sie langte so nach hinten, wo sie Krishna versteckt hatte und boxierte Krishna so vor. So, als Mutter Yashoda schaute sich das an und sagte, das ist nicht Krishna, das ist eine kleine Gopi. Was? Sagte die ältere Gopi, völlig elektrisiert und voller Scham, und schaute auf Krishna und merkte, das ist ja gar nicht Krishna, das ist eine kleine Gopi, die da mit so einem Sari so dastand. Und zu Mutter Yashoda sagt, ich möchte gern Laddu. Ja, natürlich kriegst du ein Laddu, aber was sagte die Gopi? Ich kann schwören, ich habe Krishna auf frischer Tat ertappt und habe ihn hierher gebracht. Wie ist denn das möglich jetzt? Also ja, überleg dir, was du, wenn du beim nächsten Mal auf frischer Tat ertappt sagst, das ist die Antwort. So, das ist eines von den vielen transzendentalen Spielen, die Krishna so inszenierte in Vrindavan, nur um die Freude der Gopis und der Kuhhirtenjungen zu increasen, also zu vergrößern. Und wie wir hier gehört haben, sind diese transzendentalen Spiele im Grunde genommen zur Freude aller bestimmt. Wer die transzendentalen Spiele Krishnas hört, wird erleben, wie nach und nach seine Liebe zu Krishna freigelegt wird. Im Augenblick ist es so, dass dieses Gefühl der transzendentalen Liebe zu Krishna eigentlich nicht frei ist, sondern verdeckt ist. Das Beispiel wird gegeben von Eisen, was mit Rost überzogen ist. Das Eisen, was mit Rost überzogen ist, hat seine Fähigkeit verloren, angezogen zu werden durch einen Magneten. Genauso geht es uns unglücklicherweise. Wir sind nicht so richtig angezogen zu Krishna. Auf der Anfangsstufe des Krishna-Bewusstseins müssen wir immer philosophieren. Das heißt, wir müssen verstehen, wie Lust unseren Geist bedeckt, nicht? Und wir machen uns Gedanken darüber, über philosophische Darstellungen im Krishna-Bewusstsein. Prabhupada spricht hier von inneren Gottgeweihten und äußeren Gottgeweihten. Für die äußeren Gottgeweihten, die noch nicht ihre transzendentale Liebe zu Krishna entwickelt haben, ist die unbegrenzte Kraft Krishnas, mit denen er die Universen ausatmet, als Mahavishnu sozusagen, von größter Bedeutung. Und sie beschäftigen sich hiermit und sind auch hiermit angezogen. Die inneren Gottgeweihten jedoch möchten über den transzendentalen Liebesaustausch, den Krishna mit seinen Geweihten veranstaltet, hören. In dieser materiellen Welt sehen wir uns im Grunde genommen nach diesem Liebesaustausch. Doch weil wir, so heißt es im Prema Vivata, unsere Aufmerksamkeit der äußeren Energie geschenkt haben, können wir diesen Liebesaustausch nicht gewahr werden und auch nicht verstehen. Es ist für uns, nicht möglich, an diesem Liebesaustausch teilzunehmen. Trotzdem ist es so, wenn wir uns Krishna hingeben und uns im hingebungsvollen Dienst beschäftigen, auf die eine oder andere Weise, wird Krishna uns das mehr vergelten. Vergelten ist nicht das Wort, das hört sich an wie ein Vergeltungsakt. Wird Krishna uns dafür entgegenkommen, im Maße unserer Hingabe? Krishna hat das sehr eindringlich gezeigt in einem transzendentalen Spiel in Vrindavan. Und zwar kam einst eine Obstfrau zu ihm nach Hause und pries ihre Früchte an. Und Krishna, der beobachtet hatte, wie seine Eltern mit Getreide alle lebensnotwendigen Dinge kauften. Krishna ging in die Getreidekammer und nahm mit seinen Händen so viel Getreide, wie er packen konnte, und brachte es zu der Obstfrau. Nur auf dem Wege fielen ihm die Getreidekörner aus den Händen heraus auf den Boden, und er kam fast mit überhaupt keinem Getreide mehr an. Doch die Obstfrau war so begeistert, als sie den kleinen Krishna sah, dass sie ihm alle Früchte gab, die sie hatte. Alles. Du sollst alles haben. Du bist so wunderbar. Du kriegst einfach alles. Ist mir egal, was ich zurückkriege. So, als Krishna dann mit den Früchten nach Hause gegangen war und sie in ihren Korb schaute, sah sie edelste Juwelen von der größten Klasse. Kostbares Geschmeide und Schmuck und dergleichen mehr. Krishna hatte diese große Devotin, diese große Geweihte, zufriedengestellt und reichlich, über alle Maßen reichlich belohnt. Das macht Krishna. Wenn man ihm nur ein bisschen gibt, ist Krishna sofort bereit, uns unbegrenzt zurückzuzahlen. Deswegen ist Bhakti-Yoga auch auf der Anfangsstufe das größte Geschenk. Denn für das kleine bisschen, was der Devotee tut, wird Krishna einfach für immer zu Dank verpflichtet. Jedes kleine, er sagt, er kann nicht den, auch nicht den allerkleinsten Dienst beschäftigen, dieses vergessen, dieser Dienst, auch wenn er unbewusst getan wird, wird ins nächste Leben hereingetragen. Mir fällt an dieser Stelle Randy immer ein. Randy kommt immer her, er ist ein erfolgreicher Geschäftsmacher, großer Manager und eine bedingte Seele. Und macht immer Service, irgendwas Kleines, auch wenn es nur Abwaschen ist, die Töpfe. Ja, dadurch, selbst durch den einen Topf, den man abwäscht, fühlt sich Krishna unbegrenzt verpflichtet dem Devotee. Und es ist sein Plan oder sein Versprechen, für diesen Devotee zu sorgen, der auch nur ein bisschen für ihn tut. Diese Tatsache wird klar, wenn man das transzendentale Spiel betrachtet, wo Krishna halt der Obstfrau für das bisschen Obst einen riesen Korb mit edelsten Geschmeide füllte. So, der Devotee nimmt hierin große Zuversicht. Er weiß, dass Krishna Bhakta Vatsala ist, der Freund der Devotees, und ist deswegen bemüht, Krishna ständig zu dienen. Es gibt ein Shloka, Neha Vikramanasho Shti Pradya Vayo Navidyate, dass diejenigen, also der Vers war leider nicht ganz richtig zitiert, diejenigen, die auf diesem Pfad sind, für sie gibt es keinen Verlust und kein Nachlassen. Und schon ein kleiner Fortschritt behütet sie vor der allergrößten Gefahr. So, das ist die wunderbare Natur des Bhakti, dass jemand schon mit einem kleinen Fortschritt im Bhakti die größten einfach für immer im Krishnas transzendentalen Gunst steht. Den Gottgeweihten kommt es primär hierauf an. Ihm kommt es primär darauf an, Krishna zufriedenzustellen. Das Ergebnis in dieser Welt ist dem Gottgeweihten nicht so wichtig. Die Materialisten in dieser Welt werden bedeckt von der Avidya-Shakti, der Unwissenheitskraft. Und diese Unwissenheitskraft, die manifestiert sich in fruchtbringenden Tätigkeiten. Das heißt, ein Mensch, der von der Unwissenheit des materiellen Daseins bedeckt ist, muss immer durch seine Tätigkeiten was kriegen. Da muss immer was rauskommen, sonst ist er uninspiriert. Nicht? Wenn er nicht, wenn der Philipp, wenn der Arbeiter kein Geld kriegt, keine harte Währung, dann hört er auf zu arbeiten. Wenn der Freund kein Sex von der Freundin bekommt, dann bricht er diese Beziehung. Nicht, wenn die sich mal, was weiß ich, wenn sie ein bisschen entzündet sich fühlt oder was, dann bricht diese Beziehung auf. Wenn der, wenn es kein Frühstück gibt, wie eine Kadesi, Kadesi gab es Frühstück bei uns, wenn es keine lobenden Worte gibt von Seiten der älteren Devotees, dann geht der unerfahrene Gottgeweihte in die Schmollphase hinein. Die ganze Welt, einschließlich der beginnenden, oder wenn man keine Bücher verteilt, wenn es mal nicht so klappt, wenn die mal nicht so rausgehen, nicht, dann ist der neue Gottgeweihte gleich. Ob es nun wirklich ein Krishna gibt, das ist fraglich. Oder wenn die DDR-Beamten mal nicht seinen Passport kontrollieren, dann denkt er, es gibt wirklich einen Krishna. Das Ergebnis ist da. Mein Passport ist nicht kontrolliert worden. Wir haben gestern gescherzt. Wir hatten gestern eine nicht so eindeutige Grenzsituation mit unserem Schweizer Passportinhaber. Und wir haben gebetet zu Krishna, dass er uns behüten möge. Und so hat der Zollbeamte dann nicht unseren Passport gescheckt. Und wir haben sofort gescherzt unter uns. Also es war nur ein sarkastischer Scherz. Es gibt wirklich einen Krishna. Mein Passport ist nicht gescheckt worden. Das haben wir im Scherz gesagt, nur um uns über die anfänglichen Stufen des Krishna-Bewusstseins bewusst zu werden. So geht der Materialist, der Devotee, in sein Krishna-Bewusstsein hinein, mit einer fruchtbringenden Mentalität. Wenn die Frucht mal nicht da, wenn die Frucht ausbleibt, dann wendet sich solch ein Früchtchen vom Krishna-Bewusstsein ab. Das ist die anfängliche Stufe. Doch hier im Krishna-Bewusstsein geht es darum, frei zu werden von der Anhaftung an Früchte, auch im hingebungsvollen Dienst. Wir können Krishna nicht als einen kosmischen Fruchtgeber verehren, als, sagen wir mal, so die kosmische Wunscherfüllungsmaschine, der kosmische Brotbäcker, gib mir unser täglich Brot heute, am besten mit Kümmel drauf. So können wir Krishna nicht verehren. Zum Teil ist es wichtig für uns im spirituellen Leben, frei zu werden von die, also ist nicht zum Teil, es ist wichtig für uns, frei zu werden von dieser Abhängigkeit, es gibt Lustsklaven, es gibt auch Früchtesklaven. Die Kamis sind Früchtesklaven. Von dieser Abhängigkeit muss man frei werden. Deswegen, manchmal ist es so, im Leben eines Devotees, dass Krishna nicht die Früchte gibt. Krishna, man sollte sich, wenn man geht, die Hand vortun, Philipp, das ist viel zivilisierter, als einfach einem die ganzen Plomben und Löcher zu zeigen. Nicht? Diese Abhängigkeit sollten wir aufgeben. Krishna hin und wieder führt uns durch Grauzonen des hingebungsvollen Dienstes. Wie jetzt zum Beispiel hier im Berliner Tempel. Wir wollten eigentlich jetzt schon den größten Tempel in Europa haben und wollten da diese Vorlesung gegeben haben. Ist nicht ready? Das war unser Plan. Nicht? Und dann, jetzt sitzen wir noch immer in dieser sympathisch gewordenen Besenkammer. Immer hat sich da noch nicht so viel getan. Das sollte uns nicht frustrieren. Das ist, sollte uns vielmehr mit unserem Enthusiasmus bekräftigen. Uns geht es letztendlich im hingebungsvollen Dienst nicht um diese, um das Wechseln von Adressen. Prabhupada sagt, ein Devotee im Krishna-Bewusstsein kann zufrieden sein, indem er 24 Stunden Hare Krishna chantet. Habe ich gerade gehört wieder. Weil Prabhupada sagt, weil das Chanten von Hare Krishna eine transzendentale Klangschwingung ist, wird man ihr niemals überdrüssig und kann deswegen problemlos 24 Stunden am Tag chanten. Wir nicken pflichtbewusst mit unserem Kopf und stellen vielleicht innerlich fest, dass wir noch nicht auf der Stufe sind. Aber wir können ja schon mal die Richtung anpeilen. Es geht nicht um irgendwelche Belohnungen aus der materiellen Welt im Krishna-Bewusstsein. Wenn wir einfach unsere Anhaftung an Krishna vergrößern können durch unser Tun, dann ist unser Leben erfolgreich. Das ist, was wir erlangen wollen. Diese Anhaftung zu Krishna und wird uns aus der Unwissenheitskraft, die uns verurteilt zu der wiederholten Annahme von Körpern, befreien. Bhakti ist das Ziel unseres Lebens, Liebe zu Krishna, nicht einmal Befreiung von der materiellen Welt. Wenn der Devotee Krishna liebt, dem ist Fruchtbringendes total egal. Da gibt es einen großen Vaishnava in Vrindavan, also der hat dort gewirkt. Ich habe jetzt gerade in diesem Moment seinen Namen vergessen. Das kommt davor, wenn man immer so spät ins Bett geht, dann rasten die feineren Gehirnzellen ein. Ich weiß, ich komme jetzt nicht an die Schublade ran, ich werde es also aufgeben. Dieser Devotee war ein sehr großer Goldgeweihter und er wurde krank am Fuß. Eine böse Infektion. Also wirklich böse. Und er hörte auf zu essen. Er wusste nicht. Das wurde immer schlimmer, der Fuß schwoll an. Und dann dachte er sich, ach, wozu bin ich gut? Dieser physische Körper ist nur eine Ursache von Leid. Ich verstecke mich jetzt einfach in einem Wald, wo mich keiner findet und chante Radhe, Radhe, Radhe und faste, bis ich dieses irdische Yamatal aufgebe. Nicht? Weil da war kein, das wurde schlimmer und schlimmer an seinem Fuß. So, er hätte ja beten können zu Krishna, bitte befreie mich von dieser bösen Infektion. Aber ihm missharrte das, Krishna um materielle Dinge zu fragen. Gottgeweihte kommen sich vor wie auf einer hohen Stufe, wenn sie Krishna um materielle Dinge bitten, kommen sie sich vor wie Kaufleute, die so als Pilip, die als die sozusagen als Belohnung auf ihr Tun Freiheit von Leid erwarten. Immer wieder, ist doch so eine nice Geschichte, warum schläfst du denn ein? Das ist so interessant. Dann ging er in den Wald hinein, um mit dem festen Vorsatz seinen Körper aufzugeben. Er fragte Krishna nicht. So, plötzlich sah er ein wunderschönes Mädchen, was von der Ferne, er wusste nicht, wie die in den Wald gekommen war, es war wirklich dicht. Er lag da und chantete Rathe, Rathe. Und war schon schwächlich und verlor wohl manchmal sein äußeres Bewusstsein. Und sie brachte einen Topf mit Sweetreis herbei. Und sie fragte, woher kommst du? Bist du von der Nachbarschaft? Ach, sagte sie, ja, das kann man so ausdrücken. Ich weiß, wer du bist, sagte er. Du kommst vom Nachbarhaus. Vrindavan damals war ganz dünn besiedelt, da musste man 2 Kilometer gehen bis zum nächsten Haus. Nicht? Er lebte da in Einsamkeit. Und der Asis schmeckte gut. Und nach einer Stunde tat ihm sein Fuß nicht mehr weh. Er hatte da so Tücher rumgewickelt. Nicht? Was anderes wusste er nicht, was man da macht in dem Fall. Nicht? Und der Fuß tat ihm nicht mehr weh. Es juckte so frisch von dem Fuß her. Und er machte dann dies auf und sah, die Wunde war verheilt und alles war in Ordnung. Rathe, Rathe, chantete er seltsam. Jetzt muss ich mich aber bedanken. Und er ging zu dem Nachbarhaus und fragte, sag mal, eure Tochter habt ihr wohl vorbeigeschickt. Irgendwer, jemand hat rausgefunden, wo ich lag. Ich wollte mich bedanken bei der Tochter. Ach, unsere Tochter, schon vor 3 Monaten verheiratet. Die ist in einer ganz anderen Gegend. Die wohnt hier nicht mehr. Was, sagte sie? Und da dachte er sich, da, das kann nur Radharani gewesen sein, die selber gekommen ist mit einem Topf voller Sweetreis und den angeboten hat. Und dann ist mein Fuß wieder in Ordnung gekommen. So, das ist, so ist ein Devotee. Ich weiß, das ist für uns noch weit weg, nicht? Wenn wir beim Ekadasi sind und es gibt kein Getreide, dann denken wir, oh Krishna, bitte gib mir, mach das morgen Halava zum Frühstück gibt, nicht? Das ist so unsere Stufe. Aber ein reiner Goldgeweihter, und da seht ihr dran. Und ich finde das einfach sehr, so nice, weil es einen im Grunde genommen ja zufriedenstellt, diese, von diesen Dingen zu hören. Er gibt diese furchtbringende Mentalität auf, wo er Anerkennung oder Belohnung in dieser Welt finden kann. Und mit der Aufgabe dieser fruchtbaren Mentalität, fruchtbringenden Mentalität, gibt er auch alle Sorgen und alle Ängste auf. Ihm ist egal. Also es ist zum Beispiel jetzt, wir wollen den größten Tempel haben, er muss mindestens so groß sein wie das Reichstagsgebäude. Das ist unsere Planvorstellung, nicht? Aber wir versuchen unser Bestes und wir haben jetzt 7 Möglichkeiten und da wird in der nächsten Zeit wird was geschehen. Also man spürt schon so ein glückverheißendes Jucken in der Luft, nicht? Und wir werden uns bemühen und schlafen und essen und schlafen nötigenfalls verbannen aus unserer Erinnerung, nicht? Sicherlich. Aber was immer Krishna gibt, das ist, das soll bei Krishna liegen. Das ist nicht unsere. Krishna kann uns alles geben. Vielleicht sind wir noch nicht reif. Vielleicht müssen wir noch ein paar große Gottgeweihte hier kriegen, die hier mitmachen. Und die Schludriane unter euch müssen noch lernen, wie sie einen 2x2 Quadratmeter Raum in Ordnung halten können, bevor ihnen Krishna einen 10x10 Quadratmeter Raum gibt. Nicht? Und so weiter und so fort. Aber was immer Krishna vorhat, das akzeptieren wir. Und machen uns keine Sorgen. Wir haben nicht die Anxiety der fruchtbringenden Arbeit dahinter uns. Und das ist sehr erleichternd. Und in dieser Zeit sollen wir uns versuchen zu qualifizieren, mehr auf Sankirtan gehen, mehr früher auf, also einfach zu zeigen, dass wir gute Devotees werden möchten. Und dann wird Krishna sehen, ob er uns eine Möglichkeit gibt, wo wir mehr predigen können. Ich bin felsenfest davon überzeugt, weil das glücksverheißende Jucken in der Luft einfach nicht mehr, das nimmt man einfach wahr. Auf Schritt und Tritt. Wir haben hier solche Möglichkeiten, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wir waren gestern wieder in Leipzig. Ja, unglaublich gut. Ich würde sagen, also ich habe so viele Leute gesprochen, da waren Devotees dabei. Ungefähr 5 Devotees mindestens unter der Zuhörerschaft. Heute werden wir dort uns hat jemand sein Atelier angeboten, um dort regelmäßig Veranstaltungen zu machen. Das werden wir aufnehmen. Aber man merkt schon, für die Eroberung des Ostens brauchen wir eine Basis in Berlin, weil jeder, auch in der DDR, will nach Berlin kommen. Das ist einfach sozusagen, was für den Punk der Mercedes-Stern ist, den er sich stehlt, das ist für den DDRler ein Besuch in Berlin, nicht? Das muss gemacht werden, das ist man sich schuldig einfach. Gut, ich möchte jetzt an dieser Stelle euch alle bitten, ihr merkt schon, mir kommt es darauf an, 2 Dinge zu vermitteln. Das Freisein von fruchtbringenden Streben, aber zur gleichen Zeit die intensive Bemühung um eigene Qualifikation. Man sollte nicht denken, ah, Hari Ballabha, die sucht schon den Tempel aus mit Mahadev und Devirata und Sachinandan Swami zusammen. Die schaffen das schon, die sind unsere Speerspitze. Und wir denken am besten über die Gestaltung eines schmackhaften Menüs nach. Das soll unser Thema sein für heute. Nein, das ist nicht so. Krishna gibt allen Devotees den Tempel und alle Devotees müssen deswegen zu Krishna beten, um eine bessere Möglichkeit zum Predigen. und sie müssen sich auch mit großer Entschlossenheit qualifizieren. Wir sollten hier in Berlin so den Marathon der Hingabe jetzt langsam einläuten, so wie damals, als wir den Weihnachtsmarathon gemacht haben, habt ihr, wie die Atmosphäre geknistert hat, könnt ihr euch noch erinnern? Nicht? Da ist ja Frank und Michael, oder Manfred, nicht? Du bist Manfred, du bist Frank, ne? Ihr müsst euch Namensschilder vielleicht umhängen, dann geht das einfacher. Nein, das war's. Ich lerne das schon.